Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Und heute, wie angekündigt, der zweite Teil des Interviews mit Christina Lange. Falls du den ersten verpasst haben solltest, spring doch bitte auf die Folge von letzter Woche. Dort haben wir über die Transformation der Metro Digital gesprochen. Und heute sprechen wir über das Thema OKR. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Gut, Christina, dann lass uns mal weiterreden über das Thema OKR. Und es mag ja vielleicht den einen oder anderen geben da draußen, der noch nie was von OKR gehört hat. Was sind denn OKRs eigentlich?
So, erstmal OKR steht für Objectives and Key Results, also Ziele und Schlüsselergebnisse, wenn man es richtig übersetzen würde. Ich verwende aber auch ganz gern den Begriff Hebel, Experimente, Dinge, die wir tun und messen, um etwas zu erreichen und eine Verhaltensänderung zu erreichen. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs nochmal. Unterschied Outcome und Output. Also dafür steht OKR. Und was ist per Definition? Wenn wir jetzt so John Doerr, derjenige, der so auch ein bisschen bei Google quasi als Erfinder des OKR-Frameworks gilt oder das er groß gemacht hat, also hat es eigentlich bei Intel kennengelernt und ist dann bei den Google-Gründern aufgeschlagen, der würde wahrscheinlich sagen, so ist ein Zielsetzungsrahmenwerk, so wird es ein bisschen um Ziele setzen. Ich persönlich mag die Definition von Paul Niven und Ben Lamorty sehr gern. Die sagen so, OKR ist ein Critical Thinking Framework, also regt zu kritischem Denken an. Finde ich extrem gut, wenn man sich überlegt, was will ich denn eigentlich erreichen, wo will ich eigentlich hin, wie kann ich das messen. Und ich persönlich hatte mir auch schon beim ersten Teil vom Gespräch gesagt, so hey, ist eigentlich für mich ist es ein Strategy Execution Framework, ja, oder vielleicht ein bisschen auf Deutsch, doch in anderen Worten ein agiles Rahmenwerk. Und eigentlich nutzen wir Ziele, um eine Organisation oder ein Team oder und/oder Teams in eine bestimmte Richtung auszurichten. Und im besten Fall habe ich eine Richtung. Ja, also ich muss eine Vision haben, ich muss eine Strategie haben, ich muss wissen, was ist denn eigentlich so mein Rahmen. Und darauf basierend kann ich dann Ziele ableiten. Und das mache ich dann eben mit einem sehr starken Fokus, mit einer bestimmten Methodik, mit einem hohen Maß an Transparenz, also im besten Fall vom Azubi bis zum CEO hat jeder Einblick, wo steht jedes Team, wo hängt es gerade, also eine sehr große tatsächlich Offenheit auch. Und das ganze System, also für die ganzen Agilisten, die zuhören, ist natürlich nicht, für die wird einiges sich sehr bekannt anhören, also auch da wird geplant, auch da gibt es eine bestimmte Zykluslänge, die ist in der Regel 3 Monate so standardmäßig, dann gibt es bestimmte Zeremonien, die zwischendurch stattfinden, Check-in oder Weekly, also irgend so eine Art Touchpoint und am Ende eines OKR-Zyklus ist auch eine Retrospektive und ein Review, also wie haben wir denn eigentlich zusammengearbeitet, was lernen wir daraus und was haben wir tatsächlich auch auf der rationalen Ebene erreicht mit unseren OKR-Sets, also sehr wirklich zahlengetrieben auch. Und dann geht's wieder in ein Planning und in ein Alignment rein, wo wir dann auch über Abhängigkeiten und was brauchen wir von anderen Teams sicherstellen, dass wir eben genau in diese eine gemeinsame Richtung dann auch gehen.
Klingt jetzt, wenn du es so beschreibst, schon erstmal so, wie viele agile Frameworks eigentlich auch. Also wenn ich mir jetzt Scrum angucke, nur vielleicht ein bisschen im kleineren Rahmen oder auch Safe, auch wenn ich jetzt nicht der Safe-Experte bin. Wie unterscheidet sich das denn dann jetzt? Es ist einfach ein weiteres agiles Framework, das die gleichen Ideen verwirklicht? Oder warum würdest du jetzt sagen, ist jetzt OKR besser oder cooler als irgendeine andere Methodik?
Ich würde sagen, es setzt an einem anderen Zeithorizont an. Also wenn, ich habe jetzt einige Teams erlebt, die haben durchaus sowas wie eine Produktvision mal runtergeschrieben. Was wollen wir eigentlich mit unserem Produkt XY? Wir hatten im ersten Teil des Interviews so M-Shop oder keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie so diejenigen, die Website-Bilder zur Verfügung stellen, die haben eine bestimmte Vision, was sie mit diesem Produkt erreichen wollen. Und dann sind sie in ihrer täglichen Arbeit, zum Beispiel über Scrum oder Kanban organisiert. Und für mich schließt OKR eigentlich genau diese Lücke dazwischen. Ja, also wir akzeptieren ja über das, was wir gelernt haben, warum wir auch auf Scrum und Kanban zurückgreifen, warum es vielleicht keinen Sinn macht, jetzt den Fünfjahresplan detailliert runterzuschreiben, weil es wird eh Veränderungen geben, wir müssen eh drauf eingehen. Sollten wir jetzt ja nicht in die Falle tappen, dann in den 3 und 4 Monaten auf einmal eine exakte Sprintplanung zu machen und schon genau zu wissen, was wir dann jetzt im September in Woche XY, Sprint Y oder Z dann tatsächlich auch abliefern. Und ich glaube, da schließt OKR eigentlich eine sehr, sehr gute Lücke, weil über dieses Konzept von wir haben Ziele, wir machen uns Gedanken, was ist denn eigentlich so ein kleiner Zukunftszustand, den wir am Ende dieser 3 Monate oder des Zykluses erreicht haben wollen und wie können wir den messen? Der lässt uns noch genug Möglichkeiten in der Umsetzung. Also da sind wir sehr lösungsoffen, wie wir das umsetzen. Wenn wir jetzt einen Key Result haben, wo es irgendwie darum geht, wir wollen die Conversion Rate von X zu Y, also keine Ahnung, hier Product Detail Page zu tatsächlich dem Checkout-Prozess auf einer Website in irgendeiner Form erhöhen, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also da baue ich dann vielleicht das ein oder andere Feature. Vielleicht habe ich aber auch noch eine andere Idee und ein anderes Experiment, wie ich das treiben kann, dass ich dann im Sprint umsetze. Und deshalb ist für mich jetzt eigentlich nicht die Frage, ist jetzt OKR einfach nochmal so eine andere Möglichkeit zu Scrum oder Kanban, sondern für gerade im digitalen Umfeld, für Teams, die mit Scrum arbeiten, erlebe ich OKR als gute quasi Ergänzung, weil es genau diesen Orientierungsrahmen in einer Art und Weise gibt, dass die Lösungsoffenheit da ist, aber das nicht ganz so weit weg und fluffy sich anfühlt, wie jetzt halt wir haben irgendwie eine Vision, die wir in 10, 15 Jahren erreicht haben wollen. Und das ist ein bisschen vielleicht der Unterschied und Gemeinsamkeit zugleich, also Unterschied im Zeithorizont, Unterschied auch in der Art und Weise, wie dieses Rahmenwerk ausgestaltet ist, aber eigentlich bedient es das gleiche Warum. Also wir können nicht alles exakt planen, wenn wir gar nicht wissen, wie war es wo. Also müssen wir kleine Schritte machen und bedienen uns da den Zyklen und dem Inspect und Adapt Principle.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, korrigiere mich aber bitte gerne, OKR hilft nicht dabei, eine Strategie zu finden, sondern die muss schon da sein und die OKRs, da kann man dann Ziele runterbrechen oder hilft OKR auch dabei, überhaupt erstmal eine Strategie zu entwickeln?
Also für mein Buch habe ich ja hier OKR in der Praxis mit einigen Menschen aus anderen Unternehmen gesprochen und da hat der Johannes Buhr so ein schönes Zitat gesagt, der hat gesagt, du weißt so, OKR ist ein bisschen wie ein Röntgengerät. Es heilt nicht den Bruch und es ist nicht dafür verantwortlich, aber es zeigt dir, wo was im Argen liegt und dann kann ich Therapiemaßnahmen ableiten. Und wenn du jetzt vorstellst, deswegen habe ich vorhin auch so gesagt mit dir, John Doerr würde wahrscheinlich sagen, ist ein Zielsetzungsrahmenwerk und andere, da gibt es jetzt weitere Definitionen, wie sich das so weiterentwickelt hat. Und wenn man jetzt nur rein hingeht und sagt, ja hier, guck mal, OKR ist irgendwie, machen wir ein bisschen Ziele und dann ist alles gut, glaube ich, wirst du mit Hilfe von OKR im besten Fall genau diese Frage herauskitzeln. Ach, wir haben ja gar keine Strategie. Ja, müssen wir uns ja nicht mal ransetzen, jetzt eine Strategie zu machen. Und wir können doch jetzt hier nicht irgendwie blind nach vorne laufen. Und was sind unsere Strategic Choices, was wir tun und was wir nicht tun? Und damit ist jetzt aus meiner quasi Definition raus bei OKR nicht per se dieses Strategiethema direkt der Kernteil, aber es ist natürlich etwas, was unmittelbar eingefordert wird, indem du deine Ziele ja an etwas andockst. Und damit sehe ich persönlich OKR eingebettet in einen ganz großen Kulturkontext. Ja, also von was brauchen wir eigentlich, welchen Blick auf Menschen und wie Arbeit gestaltet wird. Also wir vertrauen darauf, dass Experten gute Ideen haben, wie sie zu einer großen Vision beitragen. Gleichzeitig aber auch, welche Orientierung und welchen Rahmen geben wir vor als Unternehmen, aber auch im Team. So Hinweis, Vision, Mission, Strategy. Und gleichzeitig aber auch, wie schaffen wir es in diesen kurzen Zyklen, möglichst viel zu lernen, anzupassen und aber auch mit Fehlern umzugehen. Also es gibt auch Situationen und wäre ich überrascht, wenn es nicht passiert, dass halt auch mal ein Key Result nicht erreicht wird. Ja, warum? Weil wir nicht zu 100%iger Sicherheit sagen können, dass all die Ideen, die wir haben und die Actions, die wir irgendwie glauben, dass sie eine Wirkung haben, auch genau diese bestimmte Metrik dann treiben können.
Ich fand relativ am Anfang von deinem Buch, ich fand das ein super Bild, hast du das OKR, nicht die Einführung, aber die Sache mit dem Warum hieß es, glaube ich, das mit dem Bild von einem Mischpult verglichen. Und das fand ich großartig. Wo dann es auch hieß, pass auf, das sind alles Sachen, die da jetzt hier draufstehen. Fokus, Transparenz, Ausrichtung, Zusammenarbeit, Strategie umsetzen, was man sich irgendwie verspricht von OKRs. Und jeder würde sagen, ja, ich will alles. Aber das geht nicht. Ne? Dass man sich dann auch zusammensetzen muss als Führungsmannschaft und wie am Mischpult sich überlegt, was davon ist mir dann am wichtigsten, was will ich lauter regeln, was will ich leiser regeln. Und ich darf aber nicht alles hochdrehen. Das geht einfach nicht.
Ja. Ja. Schön, dass das Bild bei dir resoniert hat, weil das erlebe ich auch dann, also wenn ich so meiner quasi freiberuflichen Tätigkeit auch mit Unternehmen ins Gespräch komme, dass da natürlich so schräge Botschaften auch in die Organisation reingesendet werden. So, ja, natürlich wollen wir Fokus, da kann doch keiner Nein sagen und Transparenz und hier Zusammenarbeit muss besser werden. Und dann wird aber da auf einmal so ein komisches Warum eigentlich draus, dass die Mitarbeitenden gar nicht mehr verstehen, was soll es denn jetzt eigentlich bringen. Und je schärfer und je klarer man da auch ist, okay, hey, lass uns jetzt mal das Thema Fokus lösen, weil da habt ihr Mitarbeitende gesagt, guck mal, das passt jetzt nicht, wir haben irgendwie zu viel und alles hat vielleicht nur irgendwie 2-3% Fortschritt und wir kriegen nichts fertig. Ja komm, dann lass uns jetzt hier mal an einer Stelle auf unserem Schiff aufräumen und durchbienern und das gut hinkriegen und dann kümmern wir uns um das nächste Thema.
Ja. Okay. Wann machen denn OKRs keinen Sinn für ein Unternehmen?
Ja, wann machen OKRs keinen Sinn? Ich glaube, also erstmal, das klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber wenn natürlich ein Unternehmen sagt, ich möchte OKR einführen, weil es Google macht und die sind so erfolgreich, für mich ein nicht triftiger Grund, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da würde ich dann auch sagen, so, nee, dann bitte lass es erstmal. Dann steigen wir nochmal ein, was ist denn eigentlich euer Warum und was wollt ihr damit lösen und warum glaubt ihr, dass OKR da für euch eine Hilfe sein kann? Also ganz klar nochmal, warum passt es zu euch als Unternehmen? Und vielleicht stellt man dann auch fest, dass für manche Unternehmen das Setting noch nicht so da ist, dass OKR auch wirken kann. Was meine ich damit? Wenn ich natürlich jetzt eine ganz starke Command-and-Control, patriarchisch geführtes Unternehmen habe, wo vielleicht auch ein Geschäftsführer gar nicht Lust hat, tatsächlich bestimmte Themen auch von Teams zu entwickeln zu lassen, oder Lust klingt jetzt irgendwie gemein, aber vielleicht einfach auch nicht praktiziert hat, solche Themen mal hochspüren zu lassen. Ich glaube, dann kriegst du natürlich eine Schwierigkeit auf der kulturellen Ebene, so ein Thema auch wirklich dann einzuführen. Anderes habe ich auch schon erlebt, wenn es dann so ein rein hier HR macht das mal irgendwie und die sollen da jetzt noch am besten ein Performance-System dran kleben und eigentlich wollen wir das einfach, dass das Performance-System ein bisschen cooler ankommt und Leistungsbeurteilung klingt nicht sexy und jetzt machen wir mal OKRs dazu, auch No-Go, also weil bei OKRs ist eigentlich auch so die Grundidee, eben du weißt nicht, ob du das alles erreichst, also du wirst natürlich von Zyklus zu Zyklus auch besser mit deiner Erfahrung, aber es kann auch mal völlig nach hinten gehen. Und du möchtest ja gleichzeitig, dass die Teams trotzdem ambitioniert bleiben und mutig bleiben und sich auch im besten Falle auch Ziele setzen, die so ein bisschen außerhalb ihres Komfortbereiches sind. Und jetzt nicht auch Sachen, die sie immer exakt zu 100% beeinflussen können, sondern im besten Fall schaffen wir ja Ziele, wo wir eine Verhaltensänderung bei einer bestimmten Person hervorrufen. Also zum Beispiel beim Kunden oder vielleicht auch bei einem Mitarbeitenden, bei einem internen System. Und wenn wir das natürlich jetzt an irgendwelche Boni knüpfen, also Individualboni, vielleicht kann man das mit Kollektivboni, könnte es vielleicht anders aussehen, aber bei Individualboni, was passiert ist oder was passieren kann, Leute verfolgen dann ihre eigenen Ziele, Leute setzen sich die Ziele so überspitzt gesagt, dass sie sie erreichen können und dann hast du den Grundmechanismus von OKR auch so ein bisschen kaputt gemacht und es wären für mich so zwei Sachen. Jetzt kein No-Go, aber zumindest mal so ein Watch-out, das man gut im Blick behalten muss.
Ja.
Aber vielleicht noch einen Satz. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, aber vielleicht bin ich dann, kannst du mich mal challengen, vielleicht bin ich da auch schon zu tief drin. Ich habe den Eindruck, eigentlich passt OKR relativ gut zu Non-IT-Teams. Weil es ist nicht so dieses, du musst als Team zu 100%, also jetzt mal so idealerweise Scrum, da voll drin sein, hast irgendwie dieses Cross-Functional-Team aus Entwicklern und Product Manager und sonst was. Also ich habe den Eindruck, dass weil bei Scrum immer noch viele Business-Einheiten sagen, nee, das ist so eine Tech-Nummer da, das passt nicht für uns, vielleicht arbeiten wir mal ein bisschen in Sprints oder haben irgendwie einen Daily bei uns eingeführt. Und bei OKR sehe ich das ehrlich gesagt anders, weil wir werden ja alle dadurch gezwungen, mal in Messbarkeit zu denken, also auch in den HR-Bereich, auch irgendwelche sonstigen Funktionen, überlegen sich mal, was sind denn eigentlich so unsere Kernmetriken, die wir treiben wollen, wie können wir auch Dinge mehr quasi objektivieren durch Daten und von diesen Hippo-Entscheidungen wegkommen, also Highest Paid Person's Opinion in the Room. Und damit ist für mich eigentlich okay, ja, auch eine Möglichkeit, das ganze Thema Business Agility weg von der IT hinzu, auch andere können von diesem Rhythmus und Inspect and Adapt Principle profitieren.
Ja. Ich könnte da jetzt nicht widersprechen. Ich glaube nur, wichtig ist eben da die Unterscheidung zu machen, die du gerade angeführt hast, zwischen Business Agility und Team Agility. Und du meintest ja auch, dass OKR einfach über einen anderen Zeithorizont ansetzt. Deshalb, klar, können die Teams damit arbeiten, aber wenn ich jetzt einfach, weiß nicht, sowas wie Scrum nehme, es ist ja wirklich, wenn man es ehrlich durchliest, ist da nicht viel vorgegeben. Und das hat eigentlich auch per se nichts mit Tech zu tun. Also es macht für mich prinzipiell Sinn, dass man sich zusammensetzt, sich überlegt, was wollen wir meinetwegen die nächsten 4 Wochen gemeinsam erreichen. Da gehören für mich auch Metriken dazu. Woran erkennen wir, dass wir in den nächsten 4 Wochen Fortschritt gemacht haben? Und wer kümmert sich um was? Und dann schauen wir halt alle paar Tage mal drauf, was wir denn da jetzt gerade machen. Und dann koordinieren wir uns.
Ja.
Im Scrum Guide steht nichts von einem Kanban-Board, im Scrum Guide steht nichts davon, dass man irgendwie was messen muss. Im Scrum Guide steht einfach nur, pass auf, du hast einen Planungszyklus, du hast dein Daily und du solltest hin und wieder mal über deine eigene Arbeitsweise reflektieren. Also ganz grob zusammengefasst. Und das macht, ich weiß nicht, wo das keinen Sinn macht.
Nee, stimme ich dir zu. Also so wie der Scrum Guide beschrieben ist, lässt er eigentlich, ist ja ein Rahmenwerk, der mir einen Rahmen gibt und nicht jetzt eine Arbeitsanweisung, was alles detailliert beschreibt, also da stimme ich dir völlig zu, aber also mein Eindruck ist schon, Scrum hat immer noch diesen Touch von, das funktioniert in der IT und weniger in den anderen Teams, also das, ich finde es persönlich auch schade, ich glaube, da steckt ganz viel drin, was man einfach mit ein bisschen Kreativität für seinen Kontext ableiten könnte, aber das größte Hindernis, was mir so in meiner Arbeit begegnet ist, ist dieses, ja, das Scrum-Team ist so dedicated für ein bestimmtes Thema und dass viele Business-Einheiten mit ihren ganzen Tagesgeschäftssachen und was sie hier und da noch machen und Expertentum und ich bin jetzt hier Person für Talent-Management und ich bin Person für Learning and Development und ich bin jetzt diejenige, die HR-Operations macht, noch sehr stark in dieser Spezialistenfunktion da ist und da könnte ich mir vorstellen, dass in manchen Organisationen OKR zumindest mal so einen kleinen Schritt in Richtung mehr agiles Denken und Handeln sein kann.
Das ist ein total wichtiger und valider Punkt. Gerade Scrum auf Teamebene hat halt als Voraussetzung, dass du ein Team hast und ein Team ist ja gar nicht so einfach zu erzeugen. Und die Mindestanforderung ist ja mal, dass du ein geteiltes Problem hast, das du zusammen lösen musst. Ne? Also ein geteiltes Problem in wechselseitiger Abhängigkeit, wie es so schön heißt. Und das alleine ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung. Wenn du das nicht hast, brauchst du auch gar nicht anfangen, irgendwie Scrum einzuführen. Ja, oder ich sag's gerne auch sogar andersrum. Wenn du Leute, die motiviert sind, die sie meistens sind, wenn du ihnen ein klares Problem gibst und die ein geteiltes Problem haben, was sie nur gemeinsam lösen können, wird sowas wie ein Daily automatisch entstehen, weil es Sinn macht. Die nennen es dann nicht Daily, aber die werden selber auf die Idee kommen, dass sie irgendwie in regelmäßigen Zyklen einen Austausch brauchen. Die werden auch selber anfangen, über ihre Arbeitsweise zu reflektieren. Die werden auch sich überlegen, wie sie ihre Arbeit koordinieren. Ja, und genau, Menschen machen Methoden erfolgreich und nicht umgekehrt.
Ja, absolut.
Okay, dann, ich meine, wenn du jetzt als Expertin das schon so oft gemacht hast, wäre natürlich sicherlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, ob du Tipps und Tricks hast für die Einführung. Also wenn man jetzt sich überlegt als Organisation, ich möchte OKRs einführen, was sind denn Stolperfallen, was sollte ich nicht machen oder was sollte ich auf jeden Fall machen?
Ja, da können wir jetzt lange drüber reden wahrscheinlich. Ich versuche mich mal so zu konzentrieren, dass ich die wichtigsten Punkte da gut runterkriege. Mal aufbauend auf unserer vorherigen Diskussion. Ich glaube, dieses Klarheit über das Warum und was ist der Nutzen, was wir uns davon versprechen, ist essentiell. Und das würde ich auch jeder Organisation, die darüber nachdenkt, wirklich empfehlen, das klar zu haben. Mhm. Ist es Fokus? Ist es irgendwie Strategy Execution? Was ist es? Und auch in welchem Ausmaß? Dann, was sehr hilfreich ist, ist, wenn man einen echten Sponsor hat, aus meiner Sicht. Also nicht jemand, der sagt, hier, mach mal, ich habe das irgendwie gehört und das dann delegiert, sondern auch versteht, welche Verantwortlichkeit damit einhergeht. Und das, was ich immer gerne sage, mit echter Sponsor ist, ich finde es wichtig, dass auch dann zum Beispiel jemand aus der Geschäftsführung mal weiß, wie man eigentlich einen OKR-Set schreibt, was ist denn eigentlich eine gute Qualität von einem OKR-Set und wie schwierig ist das, in Outcome zu denken. Was eben auf dem Papier ganz einfach klingt, kann sich in der Praxis dann manchmal etwas komplizierter anfühlen. Dann als Einführungstipp, hatten wir gerade auch schon mal so ein bisschen andiskutiert, lass mir auch immer gerne erklären, was ist denn jetzt hier? Was ist euer Big Picture? Was ist denn so die Vision, Mission? Was würdest du als Strategie sehen? Was sind denn so die Metriken? Wie funktioniert denn das Geschäftsmodell? Wie verdient ihr eigentlich Geld? Um mal zu verstehen, was ist denn eigentlich das große Bild? Und wie kann das auch jemand, der mich dann kontaktiert, auch auf den Punkt bringen? Und dann merkst du schon relativ schnell, ist da was oder ist da nichts? Und dann kommt genau die Frage, ja, so, du, kleine Zwischeneinwurf, OKR, Strategy Execution Framework, da ist noch nicht viel. Sollen wir vielleicht erstmal den Schritt machen, bevor wir jetzt die Organisation mit OKRs quasi durch die Gegend scheuchen, weil das ist einfach was dann auch die Teams relativ schnell entdecken, wenn die dann sagen, okay, ich habe hier meine Ziele, woran soll ich die randocken? Oder was macht denn jetzt Sinn? Was ist denn eigentlich unsere Richtung? Segeln wir in die USA oder nach Asien? Dann brauchen wir da im besten Fall eine Antwort, die insofern zufriedenstellend ist, dass die Teams sich daran orientieren können. Und dann auch so ganz lapidar finde ich dann auch mal so eine Gratwanderung beim Thema OKR. Natürlich kannst du extrem viel gemeinsame Ausrichtung und Bewegung und so ein Movement hinkriegen, wenn du relativ schnell einen großen Teil der Organisation auch dabei hast. Ja, es ist nicht so, irgendein kleines Team macht da gerade OKR, sondern im besten Fall steuerst du ja auch oder kannst du auch eine Organisation damit steuern. Und es ist natürlich verlockend, dann auch zu Beginn schon viele Teams einfach mit an Bord zu nehmen und eher in so einem Big Bang Rollout zu denken, anstatt das vielleicht kleiner anzugehen und da auch zu sagen, na komm, auch hier bitte, lass uns mal testen und vielleicht fangen wir irgendwie mit 2-3 Teams an und vielleicht ist da sogar die Geschäftsführungsebene als kleines Team dabei und dann legen wir da mal los und dann können wir ja rumspielen mit, machen wir da vielleicht eine kürzere Zykluslänge, greifen wir ein strategisches Thema raus, wo wir sagen, guck mal, das gucken wir uns jetzt mal an und das ist jetzt mal hier unser Fokus, bevor man dann all in geht und nachher die ganze Organisation wuschig macht und dann rennen die alle rum und dann kommen so Fragen wie, ja, ich habe hier aber einen Freund, der arbeitet bei Google und der hat gesagt, die machen das so und so und dann gibt's aber noch irgendwie jemand anderen, der hat dann Buch X gelesen und jemand anderes hat einen Podcast gehört und auf einmal hast du so eine große Verwirrung, was ist denn jetzt eigentlich OKR? Und das kann man dann auch noch ein bisschen steuern mit auch noch einem Tipp oder einem kleinen Hinweis, den ich anführen möchte. Ich bin eine Freundin von, es muss eigentlich immer so einen OKR bei Firma XY Ansatz geben. Also wir, und das kam auch so raus bei meinen Gesprächspartnern aus dem Buch, da hatte ich denen die Frage gestellt, was ist denn so, was hättet ihr gerne vorher gewusst vor der Einführung? Und was gibt ihr so als Tipps auf dem Weg? Und da war so dieses, hey, es muss wirklich im besten Fall einmal niedergeschrieben werden, was ist jetzt hier OKR Ansatz für Metro Digital oder für, keine Ahnung, irgendeine andere Firma. Und da stehen dann vielleicht einfach so ein paar Leitplanken drin und das Dokument referiert dann auch oder dient als Guideline für all die Diskussionen, die dann entstehen, wenn die Leute loslegen. Und ich meine, die sind ja motiviert in der Regel, ja. Also im besten Fall lesen die jetzt ja nicht ein Buch, um dann nicht OKR zu machen, sondern sie wollen es ja gut machen und jeder kommt dann mit seinem Ansatz und seiner Motivation und dann hast du noch irgendwelche OKR-Master, die noch ein paar Trainings drin waren und dann verlangt man vielleicht von der Organisation auch zu viel im ersten Zyklus. Und deswegen für mich eher kleiner starten, mal so ein paar Randdaten niederschreiben, gucken, dass man echt einen echten Sponsor an Bord hat und dann Schritt für Schritt einfach weiter iterieren und den Prozess besser machen und für die Organisation anpassen.
Was wären jetzt solche Rahmenbedingungen für dich, Guidelines, die du da reinschreibst? Also wäre das zum Beispiel sowas wie, ist es jetzt halt eben für uns für Strategy Execution gedacht oder für Fokus?
Genau, also da ist für mich ein klares Warum drin. Da sind so ein paar Kernbotschaften drin. Da ist aber auch zum Beispiel drin, fokussieren wir uns jetzt erstmal irgendwie auf ein strategisches Thema oder wie gehen wir mit dem Thema Tagesgeschäft um? Das können wir in einem Satz, in einer Guideline runterformulieren. Dazu gehört aber auch sowas wie, gehen wir jetzt eher auf realistische Ziele oder springen wir gleich richtig hoch und machen die ambitionierten Ziele? Und da ist auch aus meiner Sicht völlig in Ordnung, wenn man am Anfang sagt, du plant doch erstmal so, als würdet ihr das in 3 Monaten erreicht haben. Und dann kann das nächste Evolutionslevel sein und dann machen wir hier 10x, also sehr, dann so Google-Ansatz, quasi höher, schneller, weiter. Aber vielleicht passt es nicht zu jeder Organisation. Und das dann aber auch von vornherein klar zu machen. Klar ist, kann das ambitioniert sein, aber wir machen es jetzt erstmal realistisch und auch beim Thema Outcome over Output, da diskutiere ich dann auch mal ganz kurz gern, ja, was erwarten wir denn jetzt eigentlich auch? Also klar möchte jeder, ich erkläre gleich mal kurz, was so mein Verständnis von Outcome und Output ist. Natürlich möchte jeder so quasi Champions League spielen und gleich auf Outcome gehen. Vielleicht passt es aber auch nicht zu jeder Organisation und es ist auch dann okay, wenn man den ersten Zyklus vielleicht erstmal quasi ein bestimmtes Ergebnis abgeliefert hat, Anzahl Features, Mist, whatever, ja, also eher, sagen wir so, Output-driven, anstatt jetzt gleich diesen Riesensprung zu machen und die Leute sind noch gar nicht bereit dafür. Und das ist auch eher, würde man sagen, so prinzipienbasiert, diese Leitplanken, und jetzt nicht hier alles muss 100% Outcome sein, aber zumindest mal eine Richtung vorzugeben und die ein oder andere Diskussion auch zu steuern.
Ja. Haben wir noch Tipps und Tricks vergessen, bevor wir zum nächsten Punkt dann kommen bei der Einführung? Irgendwas, was du noch
Nö,
ergänzen
ich glaube, das sind
möchtest?
so die wichtigsten. Und weil ich es gerade so angesprochen habe, vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, warum auch dieses Thema Outcome und Output für mich einfach
Ja, sehr
so ein
gerne.
Kernthema ist. Weil ich glaube, da steckt eigentlich die große Magie drin beim Thema OKR, wenn man das schafft, dass die Organisation es versteht, dass man selber auch versteht. Also ich bin manchmal auch drin, dass ich denke so, okay, was kann ich jetzt machen, dass ich noch schnell noch beeinflusse, aber jetzt nicht völlig aus den Händen gebe. Also, mal ganz
Ja,
kurz
den
im,
Eindruck teile ich. Das
ja.
ist extrem schwierig, wirklich schwierig. Ja.
Und ich glaube, da muss man auch einfach fair und ehrlich zu sich selber sein und das auch dann nicht von anderen zu krass zu erwarten. Aber mal ganz kurz so eine Erklärung für diejenigen, die jetzt zuhören, die vielleicht sagen so, was will die mit Output und Outcome, wenn ich das beides mal in Übersetzer eingebe, kommt doch da irgendwas raus wie Ergebnis. Das ist also in der OKR-Welt wird da ein Unterschied gemacht. Und lasst mich das mal an einem Beispiel erklären aus dem Restaurant-Kontext. Also nehmen wir an, es gibt irgendwie einen Restaurantbesitzer und er oder sie, der kauft bestimmte Zutaten ein, also holt sich Input für zum Beispiel ein Pizzeria, nehmen wir das Beispiel der Pizzeria, kauft Spaghetti ein, Mehl, Tomatensauce und so weiter. Und dann folgt irgendeine Aktivität, also irgendeine Tätigkeit, irgendwas wird gemacht, geschnippelt, Teig gemacht, Pizza in den Ofen geschoben und am Ende landet diese Pizza auf dem Tresen. Und dieses Input, Aktion und Output, also die Pizza auf dem Tresen, ist das Ergebnis einer bestimmten Tätigkeit. Das kann jetzt die Pizza sein, das kann ein Output einer Maschine sein, das kann aber auch ein Feature sein, das ich irgendwie programmiert habe und es ist hier irgendwie live und theoretisch könnten die Menschen es nutzen, aber wir haben jetzt quasi als Produktteam unser Teil getan. Und der springende und spannende Punkt ist dann, wenn wir uns die Frage stellen, was wollen wir denn eigentlich mit dieser Pizza erreichen? Was wollen wir mit dem Feature erreichen? Was wollen wir mit dem, was die Maschine hergestellt hat, erreichen? Und dann verlassen wir eigentlich unseren Einflussbereich ein Stück, weil jemand anderes bewertet unsere Tätigkeit. Und in dem Fall hoffentlich ein Gast in unserem Gastraum isst diese Pizza und sagt, boah, lecker, super. Und ist total begeistert. Oder jemand nutzt das Feature und kann gar nicht mehr aufhören, weil es ist irgendwie, macht total viel Spaß oder hilft mir, meinen Alltag besser zu gestalten, macht mich produktiver, whatever. Also irgendwas macht dieses Feature ja, dass eine Nutzerin, eine Nutzer das dann tatsächlich auch nutzen möchte. Und das ist eigentlich so der coole Punkt, weil idealerweise messen wir bei den Key Results etwas, was Outcome ist. Also vielleicht ist es dann die guten Bewertungen, die wir von Gästen erhalten über Bewertungsportale oder in Flughäfen gibt es immer diesen Feedback-Button. Vielleicht gibt es aber auch irgendwie eine Adoption-Rate, die ich mir anschaue oder eine Engagement-Metrik für mein Feature. Und irgendjemand agiert mit meinem Produkt und damit habe ich jetzt irgendwie so eine Verhaltensveränderung getriggert. Und das ist das, wo wir hinwollen. Weil, das finde ich halt das Coole, wenn wir es schaffen, unsere Metrik auf Outcome zu quasi linken und darauf unseren Fokus zu richten, dann sage ich immer zu den Teams, jetzt streicht mal gedanklich, eliminiert ihr mal alles, was in dieser Wirkungskette davor war. Also Input, Aktion, Output, streicht das mal weg. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, einen begeisterten Gast zu haben? Und vielleicht ist es dann, ach guck mal, in unserem Restaurant ist die Atmosphäre blöd oder das Personal wird nicht als irgendwie wertschätzend angenommen oder vielleicht sind die Getränke zu warm oder vielleicht ist es noch was ganz anderes und wir haben auf einmal
dann Offenheit. Wir sprechen unsere Kunden mit Namen an.
Ja, vielleicht sprechen wir unsere Kunden mit Namen an, genau. Und auf einmal können das ganz unterschiedliche kleine Sachen sein, die eigentlich dann zu dieser Verhaltensänderung führen, dass wir einen begeisterten Gast haben. Das heißt nicht, dass wir nicht vielleicht auch Pizza brauchen. Also ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss in dieser ganzen OKR-Welt, dass Output nichts mehr wert ist. Natürlich brauchen wir auch in gewisser Weise ein Output. Aber die Frage ist, auf was packen wir unseren Fokus und unsere Arbeitszeit rein? Und bin ich jetzt die ganze Zeit dabei, meine Pizza zu optimieren und die irgendwie noch schneller, noch besser, noch größere Anzahl auf den Tresen zu bringen? Oder überlege ich mir, wie schaffe ich wirklich so ein Gesamterlebnis, in dem Fall für den Gast in der Pizzeria und welche anderen schlaueren Wege gibt es, meine Arbeitszeit da einzusetzen? Und am Ende, genau, um die Wirkungskette vielleicht noch fertig zu machen, natürlich wollen wir, dass der begeisterte Gast auch einen Umsatzwachstum natürlich bringt. Ja, also je mehr Gäste wir dann haben und je mehr Menschen der oder die Gästin dann auch erzählt, guck mal, das ist die tollste Pizzeria in Town. Und dann haben wir hoffentlich natürlich da auch irgendwie einen finanziellen Benefit davon. Aber ich glaube, es ist halt nicht mit so einer Lagging-Metrik, also so einer rückspiegelschauenden Metrik, wie jetzt Finanzkennzahlen, da kannst du ja als Team nicht steuern. Also das ist ja dann ein Effekt, den sehe ich, wenn er dann soweit ist, aber ich kann ja keinen direkten Einfluss drauf nehmen. Und deswegen ist dieser Fokus auf das Thema Outcome so wirklich eins der Kernthemen bei OKR.
Also aus meiner persönlichen Erfahrung gebe ich dir vollkommen recht. Wir arbeiten bei uns intern auch mit OKRs und ich finde es extrem schwierig, gute OKR-Sets zu schreiben. Das ist wirklich herausfordernd, das braucht eine Menge Übung. Deshalb würde mich jetzt total interessieren, ich habe ja dein Buch auch gelesen, welche Tipps würdest du denn den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben, wie man gute Objectives schreibt?
So, erstmal Anspruch an euch selber, erwartet nicht die perfekten OKR-Sets. Ich glaube, wenn man der Erwartung schon mal reingeht, dann kannst du nur verlieren. Und zweiter Tipp dazu, für mich ist diese ganze Diskussion über welche Ziele und wie machen wir das messbar, das ist eigentlich der Wert. Einmal im Zyklus zoomt ein Team raus, überlegt, was ist unsere gemeinsame Ausrichtung, hat einen Diskurs darüber und am Ende einigt sich's auf ein kurzes, crispy Ziel mit 2, 3, 4 Metriken, im besten Fall outcome-orientierten Key Results dahinter. Und allein der Prozess, der verdient aus meiner Sicht mehr Wertschätzung und Aufmerksamkeit, weil diese Diskussionen, also für viele, also mich inkludiert übrigens, fühlt sich so ein OKR-Planning immer sehr anstrengend an. Also ich habe danach echt wenig Energie, ich bin irgendwie ausgezehrt und weil es einfach, es braucht Energie. Wir überlegen uns, was wir da irgendwie erreichen wollen, wie wir das messen wollen. Und für viele ist es einfach sehr, sehr anstrengend. Aber ich glaube, diese Anstrengung braucht es, weil dadurch ein Verarbeitungsprozess stattfindet. Also das mal so vorweggeschoben. Ich persönlich zum Thema Objectives, sagen wir so ein paar Tipps. Seht es einfach so als Mini-Vision an, was ihr in 3 Monaten oder 4 Monaten, wie immer, wie lange auch immer euer Zyklus dauert, erreicht haben wollt. Also beamt euch in den Zukunftszustand in 3 Monaten und überlegt mal aus der Perspektive von einer bestimmten Zielgruppe, einem Kunden, einem Nutzer, was ihr da für einen Unterschied gemacht habt. Und allein quasi diese Formulierung hilft vielen schon, genau mal so diesen Kundenfokus einzunehmen und zu überlegen, was ist so mein erreichter Zukunftszustand. Und für all diejenigen, die jetzt eh schon hier mit Agilität und Scrum und User Stories schon Kontakt hatten, also meine Formel, wenn ein Team gar nicht mehr weiterkommt, ist, wir haben einen Zukunftszustand geschaffen für X. Also es hat sich für irgendjemanden irgendwas verändert mit dem Nutzen XY und dann hast du eigentlich in der Regel schon einen kurzen Satz. Was ich nicht empfehlen würde, ist, zu viele Unds dazwischen zu packen oder wenn ein Satz zu lang wird, weil das ist für mich immer so ein Zeichen oder ein kleines Alarmsignal von, wir wollen uns nicht einigen auf ein Thema und dann, um schön die Gruppenharmonie zu halten, schieben wir einfach ganz viele Themen in einen Satz. Und das ist dann eigentlich kaum mehr umsetzbar und erreichbar. Deswegen so kleines Watch-out, also macht's nicht zu lang und packt da auch nicht zu viele Uns rein. Das macht's nur komplizierter. Ja, und dann bei der Key-Result-Ebene gibt es eine schöne Übung, die habe ich hier bei Hello Agile auf den OKR Open letztes Jahr nochmal kennengelernt, live erleben dürfen. Da haben wir ein kleines Brainstorming gemacht zum Thema Hebel, also Key Result. Da können wir erstmal überlegen, guck mal, wenn ich jetzt hier Ziel XY habe, was sind denn so Hebel, wie ich das umsetzen könnte? Ja, also was, oder in welche Richtungen könnte ich denken, wenn ich zum Beispiel Torschützenkönigin in meinem Handballverein in der nächsten Saison werden möchte? Und dann ist es vielleicht, geht was ins Thema Training, vielleicht geht es ins Thema Ernährung, vielleicht geht es ins Thema, keine Ahnung, Mental Health. Also mal offen zu sein für bestimmte Wege oder Richtungen, wie man das erreichen kann. Und was ist der Vorteil davon, so ein bisschen in Hebeln zu denken, dass man sich nicht gleich auf einen so eine Metrik oder ein so ein Thema draufstürzt und das dann versucht, irgendwie messbar zu machen, sondern möglichst unabhängige Key Results zu haben, die nicht zusammenfallen, wenn das eine nicht funktioniert. Ja, also so ganz klassische Fehler, die passieren beim Key Result Schreiben, da sind dann versteckte Projektpläne drin, Aufgabenlisten, immer mal ein HR-Beispiel, irgendwie wir wollen ein Recruiting-Tool einführen als Objective, also kein gutes Objective, ich mache mir so ein kein gutes Beispiel, Anti-Beispiel und dann ein Key-Result, ja, wir haben irgendwie 5 Anbieter angeschaut und zweites Key-Result, wir sind irgendwie im haben so einen Budgetrahmen eingehalten, können Sie da irgendwie so eine 0 und 1 eintragen als mögliche Zahl, dann haben wir es live gebracht in bestimmten Bereichen der Organisation und dann vielleicht noch ein bisschen Feedback eingeholt. Und also da würde ich jetzt schon die Frage stellen, wofür brauchst du denn eigentlich ein Recruiting-Tool? Was wollt ihr damit eigentlich erreichen? Und dann geht es vielleicht darum, irgendwie die Candidate Experience zu verbessern. Und dann können wir vielleicht ganz andere Dinge messen, wie eine Time to Hire, weil es dauert zu lang. Oder vielleicht haben wir das Problem, dass die Feedbackgeber kein qualitatives Feedback abgeben. Also okay, vielleicht können wir daran was machen, dass die schneller besseres Feedback abgeben und genau solche, was ich in der denke, dann unterwegs zu sein. Also watch out, bitte keine Aufgabenlisten da drin haben und gucken, dass ihr etwas habt, was eben genau dieses Thema Outcome bespielt. Und für mich immer so als, wenn man gar nicht weiterkommt, als kleiner Lückentext, sage ich immer, startet mal mit Steigern oder Verringern von X zu Y. Also von Steigern und Verringern von irgendetwas von X zu Y. Und mit der Formel verhinderst du aus meiner Sicht, dass da irgendwelche Aufgaben drin landen, weil du kannst dann halt nicht sagen, so Steiger die, ja, könntest du vielleicht schon, aber wär echt strange, Steiger mal die Anfrage von Tool-Anbietern von 3 zu 5. Okay, weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht. Und es hilft dir schon mal so in so eine Richtung zu denken. Und was schön ist bei diesem ganz simplen Trick von X zu Y, ich muss mir natürlich überlegen, wo starte ich und wo will ich eigentlich hin. Und da werden dann manche Teams das Problem haben, dass sie keine Startnummer haben, also dass das X noch nicht definiert ist. Damit wird es auch schwierig zu sagen, was ist ein realistisches oder je nach Leitplanke ein ambitioniertes Y. Und aber dann hast du da auch schon mal ein paar Hausaufgaben. Und manchmal sage ich auch, ja komm, dann mach dir halt im OKR-Zyklus in der ersten Woche eine Benchmark-Messung, das ist euer X und dann tragen wir das Y einfach nach. Das ist dann ja auch möglich, wenn man sich schon mal...
Ja, genau. Ist auch,
ja, genau. Bitte pragmatisch sein. Ja, also macht's euch auch passend in dem Fall.
Gerade wenn man startet, ne, dann kann man ja auch einen ersten Zyklus dafür investieren und dann kann man ja diese Messung machen und dann kann man ja darauf auch wieder aufbauen. Ja.
Genau.
Okay. Hast du noch irgendeinen Superhack, irgendwas, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was man unbedingt wissen muss zum Thema OKR?
Ja, mich hätte ja mal ein Kollege gefragt, sag mir mal dein Buch in einem Satz. Da war er immer so, gute Frage. Dann habe ich ihm geantwortet nach meiner Atempause und habe gesagt, eigentlich ist es, mach OKR zu deinem Ding. Und das ist mein Call for Action. Ich bin eine Freundin von Inspect and Adapt, auch was so Rahmenwerke angeht. Und erstmal machen. Ich glaube, OKR ist für viele passend als Rahmenwerk und mach's zu deinem Ding, dass es zu deiner Organisation passt. Und damit wir auch unsere Antennen geschärft haben, viel mehr für welche Probleme wollen wir da lösen und wie kann OKR da helfen und dann einfach Schritt für Schritt weiterentwickeln.
Ja. Apropos Call to Action. Vielen Dank, Christina Lange, für dieses tolle Interview und den riesen Mehrwert, den du hier geliefert hast. Du hast ein Buch geschrieben, OKR in der Praxis, Objectives and Key Results, Beispiele, Hacks und Erfahrungen, im Business Village Verlag. Ich habe das Buch selber gelesen. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist super leichtgängig zu lesen. Es sind tolle Beispiele drin und es ist ganz, 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 ganz viel Wissen hier konserviert. Und Christina, du hast das total nette Angebot gemacht, dass wir dieses Buch auch hier für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen verlosen dürfen. Deshalb bitten wir dich, schau doch mal auf LinkedIn vorbei. Zu dieser Folge gibt es einen LinkedIn-Post und unter all denjenigen, die diesen LinkedIn-Post kommentieren und in ihrem Netzwerk teilen, werden wir einen Gewinner oder eine Gewinnerin verlosen und ihnen dann das Buch zuschicken. Vielen Dank für das tolle Angebot, Christina. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für dich.
Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, David, für das tolle Gespräch. Ich würde mal sagen, bis bald.
Bis bald. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.